Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wäre ja eigentlich Family Brunch und Jürg und ich wären in den Ferien. Aber das Corona-Ding bringt so manches durcheinander. Verpatzte Ferien ist da natürlich noch das Allergeringste. Es scheint, als würde Corona diese Welt regieren und nicht mehr Jesus. Kürzlich habe ich mich echt etwas genervt darüber. Ich wurde richtig wütend auf dieses Ding, so viel Unheil und Durcheinander bringt. Natürlich bete ich und wir alle, dass Gott bald eingreift und den Corona in die Knie zwingt. Als kleiner Anstoß. Unter anderem benutze ich zum Beispiel die Zeit, wo wir ja jetzt viel länger und viel öfters die Hände waschen müssen, um gegen den Corona zu beten. Ich bitte Gott, dass er sein göttliches Antivirus-Programm über den Erdball schickt. Und ich bete auch, dass für jeden Covid-Toten es einen neuen Namen im Buch des Lebens gibt. Jesus soll als König dieser Welt sichtbar werden. Es gibt schon auch verschiedene ermutigende Berichte, dass Menschen offener für den Glauben werden. So verzeichnen auch die christlichen Seiten jesus.ch und live.net einen 30-prozentigen Anstieg. Und auch in der Seelsorge werden sie häufiger angefragt. Und der christliche Baum des Lebendienstes in Israel berichtet, dass sie seit dem Beginn der Krise doppelt so viele Israelis täglich mit dem Evangelium erreichen. Menschen werden plötzlich mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert und machen sich Gedanken über ewige Werte. Auch die verschiedenen Gebetsinitiativen, bei denen es nicht mehr um Konfession oder theologischen Kleinkrieg geht, finde ich sehr ermutigend. Am Mittwoch vor Ostern waren über 100.000 Menschen bei Deutschland betet online. Richtig gut war das. Bei der Schweizer Initiative und der italienischen waren es leider nicht mehr ganz so viel. So schade. Schade, dass wir Christen viel zu wenig die Waffe des Gebets benutzen. Gott hat versprochen, dass er hört, wenn wir ihn rufen. Außerdem ist Gebet ja auch kein Krampf, sondern eine Freude, mit dem himmlischen Vater zu reden. Und wenn du dann erst noch das Weltgeschehen mit beeinflussen kannst, wie cool ist denn das? Bei den Italienern hat mich sehr beeindruckt, dass von einigen Leitern öffentlich Buße getan wurde und um Vergebung gebetet für Kritik, für Eifersucht, zu wenig gegenseitige Unterstützung. Das finde ich großartig. Ja, Gott ist in allem trotzdem am Werk. Und er hat schon immer bewiesen, dass er aus Mist Dünger machen kann. Hey, und wenn doch so ein winzig kleiner Virus so viel Schaden anrichten kann, stell dir mal vor, wie viel Segen ein Senfkorn Glaube bringen kann. Ich versuche uns heute den auferstandenen Jesus, den hocherhabenen, den gloriosen Jesus etwas vor Augen zu malen. Leider haben wir eher das Bild von dem schlichten Wanderprediger oder vielleicht des gekreuzigten Jesus. Viel zu wenig das des Herrschers und Richters der ganzen Welt. Ich wage zu behaupten, je mehr wir die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes erkennen, desto mehr erfreuen wir uns seiner anderen Eigenschaften, wie seiner Liebe, seiner Gnade, seiner Geduld, seiner Allmacht und so weiter. Wenn wir seine gloriose Herrlichkeit und seine absolute Heiligkeit verstehen, dann erkennen wir sogleich die Diskrepanz, das riesige Gefälle zwischen uns und ihm. Und weil er ja den ersten Schritt auf uns zugetan hat, füllt uns das mit Dankbarkeit und Liebe. Letzten Sonntag haben wir ja Ostern gefeiert und daran gedacht, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld bezahlte. Das war der Tag, an dem sich alles veränderte. Klar, für uns heute ist mehr oder weniger alles beim Alten geblieben. Aber damals, an den ersten Ostern, ist etwas Grundlegendes geschehen in der himmlischen Justiz und dem Herrschaftsanspruch über diese Welt. Darüber möchten wir uns heute ein paar Gedanken machen. Ich lese Römer 6,10. Mit seinem Tod hat Christus ein für allemal beglichen, was die Sünde fordern konnte. Und in 2. Korinther 5, 21, er, der keine Sünde kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Das heißt konkret, jeder, der den stellvertretenden Opfertod Jesu annimmt, ist von jeglicher Schuld freigesprochen. Jesus, der alle Macht hatte, gab sich hin und wurde selbst zur selbstgewählten Schwachheit gekreuzigt. Er, der das Licht ist und alles erleuchtet, wurde am Kreuz von tiefster Finsternis umhüllt. Ja, derjenige, der das wahre Leben ist, ging in den Tod, um ewiges Leben zu bringen. Er kam aus den höchsten Höhen und stieg in die tiefsten Tiefsten, um uns Menschen zu erlösen. Er gab nicht nur alles, was er hatte, er gab sich selbst. Und es geht ja noch weiter. Mit dem Tod Jesu ist der Gott sei Dank nicht einfach Schluss, sondern beginnt alles erst recht. Er ist ja auferstanden, er lebt. Paulus sagt sogar im 1. Korinther 15, 17, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer ganzer Glaube vergeblich. Eure Schuld ist dann nicht von euch genommen. Wenn nämlich Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre das alles, was er lehrte, eine bedeutungslose Ideologie geblieben. Somit macht die Auferstehung den ultimativen Unterschied. Die Auferstehung Jesu ist die beste Beglaubigung, dass Jesus tatsächlich der ist, von dem er sagt, dass er ist. Und als solcher hat er sich in den inzwischen mehr als 2000 Jahren ja immer wieder bewiesen. Zwischen Sterben und Auferstehung war Jesus 3 Tage dem Tag unterstellt. Ich lese aus Epheser 4, 9 und 10. Er ist hinaufgestiegen, dann musste er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein. Hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen, bis über den höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Und Offenbarung 1, 18, Christus spricht, ich war tot, und siehe, ich bin lebendig, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ich stelle mir vor, wie Jesus hinabgestiegen ist ins Reich des Todes. Da gibt es ganze Studien, wo er dann ganz genau war. Mir ist das eigentlich nicht mal so wichtig. Wichtig ist, dass der Moment kam, in dem er sagte, so, genug jetzt. Teufel, nun ist es an der Zeit, dass du mir den Schlüssel gibst. Wer den Schlüssel hat, der hat auch die Autorität, der bestimmt, wer ein- und ausgeht. Hilke hat ja letzten Sonntag ausführlich darüber gesprochen. Im Philipperbrief Kapitel 2 heißt es, er, der Gott, also Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und jetzt kommt das Schöne. Deshalb hat Gott ihn so hoch, unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil der Name Jesus, weil er denn diesen Namen trägt, werden sich einmal vor ihm alle auf die Knie werfen. Alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Was wie eine schmerzliche Niederlage aussah, war in Wirklichkeit ein ewiger, gewaltiger Sieg. Gott hat Jesus den Ehrenplatz zu seiner Gerechten, Rechten gegeben. Im Epheser 1,20 lesen wir, jetzt steht Christus hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Verstehen wir? Jesus ist nicht mehr der einfache Wanderprediger, der Zimmermannssohn. Jesus ist der Herrscher des ganzen Universums. Das war er natürlich schon immer, aber er hat die Gestalt eines Menschen angenommen, um besser mit uns kommunizieren zu können. Ihr kennt vielleicht den Vergleich. Wenn ein Mensch mit einer Ameise kommunizieren möchte, dann wäre es das Einfachste, er würde selber zur Ameise werden. So ähnlich könnte man das mit Jesu Menschwerdung vergleichen. Johannes, der sich selbst als Lieblingsjünger Jesu bezeichnete, hatte eine sehr enge und vertraute Beziehung mit Jesus. Er war es, der am Abend vor Jesu Hinrichtung an dessen Brust lag. Er hat Jesus als den Auferstandenen erlebt, hat mit ihm gefrühstückt und war wahrscheinlich auch bei seiner Himmelfahrt gegenwärtig. Als er dann als alter Mann auf der Insel Patmos in Gefangenschaft die Offenbarung bekam und Jesus ihm in diesem Zusammenhang leibhaftig erschien, heißt es, Johannes fiel um wie tot. Ich lese aus Offenbarung 1, 12 bis 16. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Da sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie ein Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß, wie schneeweiße Wolle, und seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füßen glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Johannes versucht hier etwas, oder besser gesagt jemand, zu beschreiben, für den es eigentlich gar keine Worte gibt. Er sah den Hocherhabenen, den verherrlichten Jesus. Nicht mehr den Jesus in Knechtsgestalt, nicht mehr den Retter, sondern den Richter. Ich glaube, wir alle brauchen auch so eine Offenbarung von Jesus heute. Uns ist Jesus wohl eher als der gutmütige Kumpel bekannt. Das schränkt aber unseren Glauben extrem ein, beziehungsweise Gott klein. Ich meine, die Gemeinde heute, mich leider eingeschlossen, haben das Verständnis von Gottes Herrlichkeit und seiner absoluten Heiligkeit weitgehend verloren. Der Gründer und Leiter des Gebetshauses Freiburg, Rainer Harter, hat ein Buch über Gottes Majestät geschrieben. Darin schreibt er, wenn wir Gott nur noch als gütigen Vater, als Helfer in der Not etc. kennen, verlieren wir so auch den Blick auf seine Heiligkeit und machen ihn somit klein. Er sagt sogar, Menschen, die niemals mit der Heiligkeit Gottes in Berührung gekommen sind, entwickeln nie eine echte Leidenschaft zu ihm. Leidenschaft, Hingabe und Begeisterung, dem geht Ehrfurcht voraus. Ehrfurcht vor Gott können wir nur dann entwickeln, wenn wir von seiner Heiligkeit beeindruckt sind. Heute wissen wir ja gar nicht mehr, was heilig eigentlich heißt. Das Höchste an Heiligkeit, das wir vielleicht kennen, ist, wenn wir sagen, mein Morgenkaffee oder mein Mittagsschläfchen ist mir heilig. Aber Gottes Heiligkeit, seine Geradheit, seine Ganzheit, seine Unfehlbarkeit, seine Abscheu gegenüber der Sünde, seine absolute Reinheit, ist etwas ganz anderes. Er hat sich nicht verändert, nur kennen wir das leider nicht mehr. Alle Menschen, denen Gott in der Bibel begegnet ist, reagierten immer gleich. Sie fielen zu Boden, erstarrten fast vor Ehrfurcht und erkannten, wie klein sie vor diesem heiligen Gott sind. Gar nicht etwa so, hallo lieber Jesus, schön dich zu sehen, wie man es vielleicht meinen könnte, von Johannes, dem guten Freund Jesus. Nein, dieser eng vertraute Freund Jesu war völlig überwältigt von der Herrlichkeit des auferstandenen Christus. Und ich finde es so schön, wie Jesus ihm dann die Hand auflegte und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Nein, wir brauchen keine Angst vor Gott zu haben. Eine große Ehrfurcht dagegen schon. Wenn Gott uns begegnet, dann ist unsere Reaktion Selbsterkenntnis und somit Buße und Anbetung vor diesem herrlichen Gott. Heute Morgen geht es mir darum, dass ich uns allen neu bewusst machen möchte, wie grenzenlos mächtig und hoch erhaben unser Jesus ist. Ich persönlich glaube, dass diese Corona-Krise auch ein Weckruf Gottes ist. Ich glaube auch, dass dies der Beginn der Geburtswehen ist. Der weltweite Ruf zur Buße, der jetzt überall zu hören ist, empfinde ich als sehr angebracht. Auch wir Christen haben nötig, Buße zu tun. Wie selbstgefällig, selbstgerecht sind wir doch geworden. Wie unabhängig von Gott. Wir folgen ihm nach mit der Überlegung, was wir davon haben, nicht was wir ihm schulden. Wir bringen mit ihm, mit unserer Lieblosigkeit, unserer Kleidkariertheit ins schlechte Licht. Unsere Kritik aneinander, unsere Besserwisserei und unser Egoismus schmerzen ihn. Aber darüber schaffen wir einfach hinweg. Jesus gab dem Johannes die 7 Briefe an die 7 verschiedenen Gemeinden. 5 von diesen Gemeinden rief Jesus zur Buße. Und ich denke, heute ist es leider nicht anders. Ganz im Gegenteil. Wir haben Gott auf guten Papi reduziert, der uns bitteschön alles gibt, was wir wollen oder nötig haben. Jesus auf den lässigen Kumpel und den Heiligen Geist auf den Entertainer unserer Veranstaltungen. Aber Gott ist der Heilige, Hocherhabene, Herrscher des ganzen Universums. Vor ihm neigen sich die Engel. Und im Psalm 29, Vers 9 heißt, dass seine Stimme ganze Wälder entblättert und in seinem Tempel alle vor ihm niederfallen und jeder ruft, Herrlichkeit, Herrlichkeit, Gott der Herrlichkeit. Das ist unser Gott. Ich möchte euch ein paar Verse aus Psalm 97 aus der neuen Genfer vorlesen. Der Herr ist König, die ganze Erde soll in Jubel ausbrechen. Auch die vielen Inseln sollen sich freuen. Gerechtigkeit und Recht, darauf gründet sich sein Thron. Berge zerschmerzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Der Himmel verkündet, dass Gott gerecht ist und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Alle Städte in Juda jubeln über die gerechten Urteile, die du, Herr, vollstreckst. Denn du, Herr, bist der höchste Herrscher über die ganze Erde. Hoch erhaben bist du über alle Götter. Freut euch über den Herrn, die ihr nach seinem Willen lebt. Preist ihn, die ihr ihn als den heiligen Gott erkennt. Wie bereits gesagt, Gott hat Jesus unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender oder höher ist als jeder andere Name. Vor Jesus wird sich einmal jedes Knie beugen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Nochmal Philipper 2 ist das gesehen. Alle, ohne Ausnahme, alle groß und klein, wichtig, unwichtig, reich, arm, ja einfach alle Menschen, alle Mächte müssen einmal vor die Knie vor König Jesus beugen und bekennen, dass er alleine Herr ist. Seine Macht ist kein bisschen limitiert. Sein Thron wackelt nicht. Seine Weisheit ist grenzenlos. Er kennt das Ende schon vor dem Anfang. Seine Herrschaft erstreckt sich über alle Völker. Die Himmel und aller Himmel können ihn nicht fassen. Für ewig wird er herrschen. Er ist auch der, der bald kommt. Und zwar nicht mehr als Knecht, sondern als herrlicher König und Richter. Das ist unser Jesus. Wie schön, dass wir ihn kennen dürfen. Sein Reich ist ein ewiges Reich und es lohnt sich, unsere Leben ganz und bedingungslos für ihn hinzugeben. Wie eingangs gesagt, nervt es mich langsam, dass dieses Corona-Ding so viel Raum einnimmt. Und ich wollte uns einfach wieder mal daran erinnern, wer eigentlich auf dem Thron sitzt. Vor ihm muss sich jedes Knie beugen, auch Covid-19. Und in diesem Sinn wünsche ich euch eine neue Offenbarung von dem, wer Jesus ist. Ein neues Staunen über seine Heiligkeit, seine Erhabenheit, seine Hoheitsgewalt. Ich schlage dir vor, Nimm dir doch heute gerade mal Zeit und bitte den Herrn, dir in diesem Sinn ganz neu zu begegnen. Ich wage zu garantieren, dass sich das wirklich lohnen wird. Gott zu begegnen ist so erfrischend für die Seele und es tut einfach gut. Jesus, und genau das wünschen wir uns alle. Herr, wir brauchen Begegnungen mit dir. Wir brauchen es, Jesus, dass du uns ganz neu einfach anrührst, aufweckst, Herr, zu dir ziehst, füllst mit deinem wunderbaren Heiligen Geist. Herr, es tut mir leid, wo wir immer wieder dich klein machen in unseren Gedanken und du für uns einfach so ein Kumpel bist. Herr, ich will neu können staunen vor dir. Und ich will neu auch können Buße tun, Herr, über meine Lauheit, über meine Kleinkariertheit. Jesus, ich will, dass du mein Denken kannst sprengen und dass du mich kannst verändern kannst. Herr, und ich sage immer wieder, es soll alles vor dir in Knie. Herr, nicht erst irgendwann, sondern jetzt schon, Jesus. Alle müssen seine Knie beugen vor dir, Herr. Wir sagen, dein Reich soll kommen, Jesus, dein Wille soll geschehen. Und du sollst als der herrliche, grosse, wunderbare König geehrt werden. Alle Ehre sei deinem wunderbaren Namen. Danke für deinen Sieg, für dein Heil, für die guten Gedanken, die du über uns hast. Ich lobe und preise dich, Herr. Amen. Amen. Jetzt wünsche ich euch noch ganz einen schönen Sonntag. Seid gesegnet, behütet und freut euch im Herrn, weil das ist unsere Stärke. Tschüss miteinander, bis zum nächsten Mal.